Ja, ich darf jetzt mit Ihnen den Schritt zur Humanmedizin wieder zurück machen und einen weiteren Schritt vorwärts, der gar nicht so trivial ist und der oft in der Abfolge Evaluierung, Risikobeurteilung und was dann vergessen wird. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wissen, dass Sie in 2 Monaten mit diesem Flugzeug eine kleine Reise unternehmen müssen. Werden Sie sich dann damit zufrieden geben, eine Freigabe für diesen Flug zu bekommen? Oder vielleicht eine Risikoabschätzung, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie abstürzen werden? Ich glaube, Sie werden alles dran setzen, in den verbliebenen 2 Monaten dieses Flugzeug herrichten zu lassen und zu optimieren, dass möglichst alles gut geht. Und genauso sollten wir das auch mit unseren zu operierenden Patienten machen. Das ist eine wunderschöne Grafik, die einem so richtig zeigt, was denn da los ist bei einer Operation. Und Sie haben von Gerhard Fritsch schon gezeigt bekommen, wie da die Surgical Stress Response losschlägt und die Immunantwort. Das ist ein Normalverlauf eines älteren Patienten. Hier wird die Operation geplant, hier wird er dann tatsächlich operiert und dann geht es mit der funktionellen Kapazität und der Leistungsfähigkeit unmittelbar postoperativ steil nach unten. Und zwar in eine doch einigermaßen kritische Zone, wo dann Komplikationen auftreten können. Wir fangen dann nach der Operation mit Rehabilitation an und versuchen, den Patienten da herauszubringen. Gelingt uns auch meistens. Gefährlich wird es, ich glaube, es ist heute auch schon vorgekommen, mit den Gebrechlichen. Englischer Begriff Frailty. Das ist was ganz Wichtiges, auf das sollten Sie achten, weil diese Patienten, die haben in der Wartezeit auf die Operation bereits eine deutliche Leistungsabnahme. Und die kriegen Sie dann nicht mehr heraus mit der postoperativen Rehabilitation. Daher wäre es doch viel gescheiter, wir beginnen rechtzeitig genug damit, eine entsprechende funktionelle Leistungsreserve aufzubauen, damit dieser unvermeidbare postoperative Leistungsabfall des Patienten ihn gar nicht einmal in die kritische Zone hinunterführt. Beides gemeinsam, die Prähabilitation und die Rehabilitation. Ich habe mir jetzt die meiner Meinung nach effektivsten Optimierungsfelder für Sie herausgesucht. Wohlgemerkt effektiv, nicht effizient. Sie wissen ja, effizient heißt die Dinge richtig machen und effektiv heißt die richtigen Dinge machen. Also wir werden jetzt reden über das Rauchen, über den Alkohol, über das Thema Prähabilitation, Anämie, die kardiale und die pulmonale Optimierung, den Diabetes, das Thema Dauermedikation und ganz was Skurriles zum Schluss als Zuckerl, als Krampuszuckerl, das Zähneputzen. Rauchen, ein Trauerspiel, Health at a Glance, der aktuelle Bericht der OECD, Österreich steht hier weit über dem OECD-Schnitt. Es ist nicht gelungen, die Abnahme der Raucherzahlen in anderen Ländern in Österreich nachzuvollziehen. In Österreich rauchen überdurchschnittlich viele Frauen. Wir stehen bei, glaube ich, 23% der Erwachsenenpopulation rauchen täglich. Da sind nur wenige Länder drüber und vor allem auch was die Anzahl der weiblichen Raucher betrifft. Also das heißt, Sie können grob gerechnet davon ausgehen, dass jeder Dritte, der bei Ihnen bei der Tür in der Präambulanz reinkommt, ein Raucher ist. Rauchen bringt 2 Probleme mit sich. Kurzzeiteffekte, das ist das Generieren von Kohlenmonoxid und die reduzierte Sauerstofftransportkapazität durch das COHB, durch die Bildung des nicht sauerstofftransportierenden Hämoglobinanteils und die Vasokonstriktion. Und dann natürlich die Langzeiteffekte, abgesehen von allen anderen karzinogenen und kardiovaskulären Effekten, geschwächte Immunfunktion, verminderte Kollagenproduktion und, gestörte Zilienfunktion. Und das weiß man jetzt auch schon ganz lange, dass Raucher einfach mehr Hypoxämien haben, eine verzögerte Wundheilung, mehr Pneumonien, eine gesteigerte Inflammationsreaktion. So, wir wissen aus einer wunderbaren Arbeit aus dem Lancet 2002 von Möller, dass wenn es uns gelingt, die Patienten zum Aufhören zu bringen, so 6 bis 8 Wochen vorher, dass sie die Komplikationsraten von 52% auf 18% und die Wundinfektionen von 23% auf 4% reduzieren können. Das Problem ist, dass viele von uns irgendwann einmal gehört haben, dass es kontraproduktiv sei, wenn Raucher zu kurz vor der Operation mit dem Rauchen aufhören. Und daher lassen wir es meistens gleich bleiben und reden mit dem Patienten gar nicht darüber. Nur 23% der Ärzte empfehlen dem Patienten überhaupt einen präoperativen Rauchstopp, auch wenn der 4 Wochen vorher gesehen wird oder 6 Wochen vorher gesehen wird. Das ist problematisch. Und wie schaut es denn da jetzt tatsächlich mit der Evidenz aus? Also es gibt 1, 2 alte Studien, die das tatsächlich nachgewiesen haben, dass Rauchen aufhören eine Woche vor der Operation die Komplikationen steigert. Es gibt inzwischen genug neue Studien, die sich diesen Zeitpunkt angeschaut haben, und da kommt immer das Gleiche heraus. Je früher jemand vor einer Operation zu rauchen aufhört, desto größer sind die positiven Effekte. Aber es kommt zu keiner Verschlechterung, wenn er 1 oder 2 Tage vorher aufhört. Dann hat er möglicherweise nur einen sehr geringen Benefit davon. Ja. Und das zeigt Ihnen diese französische Guideline da wunderbar. Also die ganz klar sagt, jeder Patient, der raucht, sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass er mit dem Rauchen aufhören sollte. Und sei es wegen der Kurzzeiteffekte, wegen des COHPs und wegen der Vasokonstriktion. Beachten muss man natürlich Entzugserscheinungen. Es wird jetzt auch in meinem Vortrag weniger darum gehen, wie leicht oder wie schwer die eine oder andere Maßnahme umzusetzen ist. Das mögen Sie natürlich kritisieren, dass es nicht so einfach ist, hier Patienten zu einem Umdenken zu bringen, aber effizient wäre es allemal. Gehen wir zu dem nächsten Thema, das ist ein kleines Bildchen für die Krieg der Sterne-Fans. Where are we in Eastern Europe and one week later? Da wird also den Osteuropäern unterstellt, dass sie eine besondere Alkoholaffinität hätten. Wie sieht denn die Realität aus? Noch furchtbarer als fürs Rauchen in Österreich, ebenfalls der ganz rezente Bericht der OECD. Meine Damen und Herren, wir stehen in der OECD der 35 an dritter Stelle, vor uns nur mehr Belgien und Lithuania hier. Katastrophal. Der OECD-Schnitt ist da unten. Wir liegen bei 12,3 Liter reinem Alkohol pro Erwachsenen. Und das hat mannigfache Auswirkungen. Ich glaube, wir müssen nicht alles durchgehen. Wir wissen auch schon ganz lange, dass hier bei den alkoholkranken Patienten eine erhöhte Morbidität und Mortalität, mehr Infektionen, Wundkomplikationen, pulmonale Komplikationen, ICU-Aufnahmen, Verweildauer, Entzug ein Problem darstellen. Hier oben wieder, grob kann man sagen, dass jeder 5. oder 6., der bei Ihnen bei der Tür in der Präambulanz reinkommt, zumindest ein problematisches Alkoholkonsumverhalten hat. Das heißt noch nicht, dass er alkoholkrank ist, aber ein problematisches Alkoholkonsumverhalten. Das ist also definiert als 60 Gramm Ethanol pro Tag oder mehr. Herauskriegen kann man sowas nicht einfach durch die Frage, trinken Sie Alkohol, weil das funktioniert nicht, sondern da muss man die richtigen Fragebögen dafür anwenden, sonst kriegt man das gar nicht raus. So, und was kann ich erreichen, wenn es mir gelingt, die Leute zur Abstinenz zu bringen? Ich kann die Komplikationen massiv senken, ja, eine Risikoreduktion von 0,22, ja, gegenüber, also 1 sind die, die weiter trinken und 0,22 sind die dann wirklich aufhören. Ja. Komplikationen halbieren bei Patienten, die 4 Wochen vor der Operation abstinent sind. Jetzt möchte ich als nächstes dieses Thema Prähabilitation noch ein bisschen genauer ansehen. Ich habe das mit so einem durchgestrichenen Wort da kombiniert, nämlich nicht Prähabilitation statt Rehabilitation, sondern eigentlich plus Rehabilitation. Und wir haben schon gehört, dass die Art des Eingriffs der größte prädiktive Faktor für Komplikationen ist. Große Abdominalchirurgie, eine relativ hohe postoperative Komplikationsrate, funktionelle Kapazität geht runter. Wir haben immer ältere Patienten alles schon gehört heute und sie haben auch gezeigt bekommen, dass die Sauerstoffaufnahme und die aerob-anaerobe Schwelle da hoch signifikant prädiktiv ist. Was liegt daher näher, als die Patienten zu trainieren? Wie sieht es denn mit der Mortalität im Bereich meines chirurgischen Faches der Orthopädie aus? Da liegen die durchschnittlichen Mortalitätsraten für die totale Knieendoprothese bei 0,13 und 0,18 für die primäre Hüftendoprothese. Niedrig, aber nicht vernachlässigbar niedrig. Und wenn wir uns in dieser wunderbaren Arbeit von Mem Tsoudis die Risikofaktoren ansehen, dann kommen wir zu einem ganz ähnlichen Bild wie zu dem, das dieser Bosbom-Index Ihnen präsentiert hat. Da geht es also auch vor allem um die Herzinsuffizienz, da geht es um die Niereninsuffizienz. Und das sind hier Punkte, die und natürlich Notfalleingriffe, die wesentlich ins Auge springen. Was kann man denn mit Prähabilitation erreichen? So schwierig es auch ist, das Ganze zu organisieren. Bis zu 20% Muskelmasseaufbau vor den TEPS, das ist klar gezeigt worden. 2 Tage Verweildauerverkürzung. Insgesamt ist die Evidenz nicht so ganz klar, was die Mortalität betrifft. Die Komplikationsrate ist in jedem Fall zu senken. Ganz wichtig dabei auch an das Atemtraining zu denken. Das ist diese Incentive-Spirometrie, das inspiratorische Muskeltraining, vor allem für die Risikopatienten und die Risikooperationen, Lungenoperationen. Und da konnte diese Meta-Analyse Cochrane zeigen, dass man hier auch signifikant Komplikationen unter anderem Atelektasen verringern kann. Wir sind in der Vorweihnachtszeit, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter zur Ernährung, die ist manchmal ein bisschen einseitig in der Vorweihnachtszeit, so wie hier. Wie ist denn das mit der Ernährung? Naja, wir haben immer wieder Patienten in der Präambulanz, die unterernährt sind und wir sollten da sensibel werden drauf. Die kann man auch mit einem Screening-Test erfassen. Und wenn diese Patienten dann dieser Surgical Stress Response ausgesetzt sind, Stichwort katabole Stoffwechsellage, es kommt nach den großen Eingriffen zu einer massiven Proteolyse, Lipolyse, Insulinresistenz, ja, die Leute kommen aus der Katabolie schwer heraus, dann kann man auch vorher sich schon was überlegen. Es reicht eine Woche vor der Operation eine entsprechende Diätsupplementierung hochkalorisch zu machen. Es gibt auch mittlerweile gute Hinweise, dass Immunonutrition, also Stichwort Fischöle und so weiter, da vielleicht noch einen zusätzlichen Benefit bringen würden. Bitte, das sind ganz eindrucksvolle Zahlen in dieser Arbeit 2012. Die haben damit eine 50%ige Morbiditätsreduktion in der Abdominalchirurgie erreicht. Einfach durch Nahrung präoperativ. Der dritte Pfeiler in der Prähabilitation ist der Schulungspfeiler oder der Pfeiler der psychologischen Vorbereitung oder, wenn Sie auf Neudeutsch sagen wollen, das Patient Empowerment. Wir wollen unseren Patienten also mehr Eigenständigkeit und Handlungsspielraum geben. Und wir machen das bei uns im Haus, bei unseren Hüft- und Knieendoprothesen durch ein Schulungsprogramm. Die Patienten werden eingeladen, 8 Wochen vor dem Operationstermin zu einer Informationsveranstaltung zu kommen. Die bekommen eine Broschüre. Da steht unter anderem drinnen: Auf Ihrem Behandlungsweg spielen Sie eine wichtige und aktive Rolle. Gestalten Sie Ihre Genesung selbst mit und verhelfen Sie sich dadurch zu mehr Lebensqualität. Wir versuchen also, die Patienten aus dieser passiven Rolle rauszukriegen. Wir haben jetzt auch so ein Hüftschulungsvideo produziert, das auf unserer Homepage im Netz steht. Was kann man im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen zur raschen Rehabilitation damit erreichen? Ein paar Zahlen, ganz aktuell unsere Hüft-Taps an der ersten orthopädischen Abteilung von Jänner bis September, 333 an der Zahl. Wir haben es geschafft, fast die Hälfte davon noch am Operationstag 3 bis 4 Stunden nach Hautnaht erst zu mobilisieren. Und da sehen Sie, wann diese Patienten in gutem funktionellen Zustand, weil den messen wir und vorher wird keiner entlassen, nach Hause entlassen werden konnten, nach der Hüfte. Der Gipfel liegt bei dem 3. postoperativen Tag. Wie sieht es mit den Knie aus? Das waren 468, auch gut die Hälfte mobilisiert. Und auch die können am 3. und am 4. Tag Gipfel in gutem Zustand nach Hause entlassen werden. Nächster Punkt, die präoperative Anämie. Auch das wissen wir schon relativ lang. Ich habe Ihnen eine Studie dazu mitgebracht. 40.000 Patienten, wie oft sind sie mit einer präoperativen Anämie konfrontiert? In der Studie waren das also 31% Männer und 26% Frauen, wirklich häufig. Und wenn man sich anschaut, die haben echt schlechte Karten. Also die haben wirklich schlechtere Chancen, die OP gut zu überstehen. Und Konserven zu geben, verbessert das Outcome nicht dieser Patienten. Das haben wir auch gelernt. Also es geht um was anderes. Es geht darum, die präoperative Anämie zu korrigieren. Eine Säule dieses Patient Blood Management, die anderen Säulen sind blutarm zu operieren und die Anämietoleranz hinauszuschieben. Also gehen wir es an, klären wir die präoperativ ab. In 40% ist es eine ganz einfache Eisenmangelanämie, die man, wenn man rechtzeitig genug dran ist, auch vernünftig korrigieren kann und so das Outcome der Patienten wirklich verbessern kann. Das ist ein mögliches Protokoll, wie man das machen kann. Immer dann, wenn die Transfusionswahrscheinlichkeit über 10% ist, dann sollte man sich diesem Thema stellen. Kommt dann schon langsam schon zum Schluss. Was bringen Guidelines? Können die perioperatives Outcome verbessern? Also ich glaube grundsätzlich wahrscheinlich ja, wenn sie befolgt werden. Ja. Es sei denn, es passiert sowas wie in diesen Guidelines hier, vielleicht haben Sie den Namen Boldermans schon einmal gehört, der steht hier 3-mal in diversen Guidelines drinnen und der war federführend in Erasmus Rotterdam zuständig für die Durchführung und Leitung der Decrease-Studien 2, 3, 4, 6 und so weiter. 2011 hat es einen Riesenskandal gegeben, keine Aufklärungen der Patienten, Daten teilweise erfunden, nicht nachvollziehbar, ist also alles, diese Studien sind diskreditiert worden und können in der wissenschaftlichen Evidenz nicht mehr berücksichtigt werden. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das die Geschichte der Beta-Blocker betrifft. Also wir haben vor 2011 ganz stark an die Beta-Blocker geglaubt, präoperativ, da war die Evidenz sehr stark in Richtung Beta-Blocker. Wenn man sich jetzt die ESC-Guidelines 2014 anschaut, wo diese Boldermans-Studien herausgerechnet sind, sieht es bei Weitem nicht mehr so rosig aus. Ja? Also schaut man überhaupt, es gibt 6 große randomisierte Studien, die beste davon ist wahrscheinlich die POES-Studie, die sogar noch eine erhöhte Mortalität für die Beta-Blocker-Gruppe gezeigt hat. Also Vorsicht. Wenn man Beta-Blocker geben will, dann soll man das tun für Risikopatienten und für größere Eingriffe, aber bloß nicht zu knapp vor der Operation und bei relativ gesunden Patienten, das ist nur kontraproduktiv. Wie schaut es mit den Statinen aus? Auch die Statine eigentlich, also sicher nicht flächendeckend, ja, weiterführen natürlich, auch die Beta-Blocker natürlich weiterführen, aber mit dem Neuanfangen hier auch nur in der Gefäßchirurgie empfohlen. Die ACE-Hämmer haben eine wichtige Rolle, vor allem in der Herzinsuffizienztherapie. Kurze Zusammenfassung, Herzkatheter nur dann, wenn Sie ihn auch ohne Operation machen müssten. Klonidin neu anzusetzen, kardioprotektiv nein, die POES-2-Studie hat klar gezeigt, dass das nichts bringt. Nitrate neu prophylaktisch nein, Finger weg davon, weiterführen okay. Was macht man bei der Herzinsuffizienz? Ja, eigentlich eine Therapie entsprechend den normalen Guidelines, so als ob der Patient gar nicht operiert werden würde, also eine vernünftige, gute Einstellung. Wie schaut es denn mit der pulmonalen Optimierung aus? Da ist viel drinnen, da geht es um 18-fach erhöhte 30 Tage Krankenhaussterblichkeit, wenn pulmonale Komplikationen auftreten, aufhören zu rauchen, Prähabilitation, diese Atemmuskulaturstärkung und entsprechende antiobstruktive Therapie der COPD, nicht im Infekt operieren und OSA-Screening, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, ist ein Problem, wenn es unerkannt ist und der Patient postoperativ dann Probleme hat. Wie sieht es mit dem Diabetes aus? Natürlich sind das Risikopatienten, aufs HbA1c schauen, den postoperativen Blutzuckerspiegel nicht zu sportlich einstellen, das wissen wir inzwischen, dass das kontraproduktiv ist. Man kann aber durch wirklich vernünftige Verbesserung, präoperative Optimierung hier schon das Outcome dieser Patienten steigern, also da ist was drinnen. Dauermedikation gibt es eine wunderschöne Zusammenstellung der EGARI, ganz aktuell, 2017. Wir haben sowas für uns, fürs Haus auch. Aufmerksam machen möchte ich Sie gerne auf diese gar nicht harmlosen Präparate wie pflanzlich Ginkgo und Knoblauch und Ginseng. Die fördern die Blutungsneigung. Das Johanniskraut induziert massiv das Zytochrom B450 und der Grapefruitsaft blockiert das Zytochrom B450. Also das kann einmal ein Riesenproblem bringen, wenn man auf das nicht schaut. Wenn Sie mit geriatrischen Patienten zu tun haben, geben Sie mal auf Google priscus.net ein, tolle Seite, eine Liste mit potenziell inadäquater Medikation für alte Patienten, sollten wir alle kennen, mit Alternativen für die Präparate, die im Alter nicht wirklich gut geeignet sind. Und jetzt ganz zum Schluss, und dann bin ich schon fertig, eine verblüffende Sache. Und die habe ich mir ausgeborgt vom Burkhard Gustav, dem Anästhesiechef im Wilhelminenspital, der hat da einen wunderbaren Vortrag dazu vor kurzem gehalten. Sie werden es nicht glauben, aber durch Zähneputzen oder Mundspülen kann man eine wunderbare Pneumonieprophylaxe betreiben gegen postoperative Pneumonien. Die kommen nach abdominellen Operationen immerhin in 2-10% der Fälle vor und haben eine Auswirkung. Das ist mal ganz klar. Wir wissen heute, dass die Keimflora im Mund, wenn wir uns das anschauen, einen hohen Anteil an Streptococcus pneumoniae enthält und der macht die Probleme. Und diese Übersichtsarbeit hier zeigt Ihnen, dass Sie die Pneumonierate von 10% auf 5% senken können, wenn Sie die Patienten mit Chlorhexidin spülen lassen, vor der Operation. Und diese relativ rezente Arbeit zeigt Ihnen natürlich beim Risikokollektiv, wo ist denn das größte Problem, wo haben wir eine sehr, sehr hohe Rate an postoperativen Pneumonien, bei der Ösophaguschirurgie. Ja. Und die konnten zeigen, dass entweder durch Mundspülen mit Chlorhexidin oder, und das ist das Einfachere, eine Woche präoperativ, allerdings mindestens dreimal pro Tag, am besten 3 bis 5 Mal pro Tag, Zähne putzen. Sie können damit, wenn Sie eine Vollnarkose bekommen, Ihr postoperatives Pneumonierisiko signifikant senken. Ganz einfach. So, damit bin ich am Ende. Nachdem es uns nicht gelingt, so wie in diesem Geschäft hier, unsere ASA-Patienten ganz einfach um -25% herunterzustufen, die Begleiterkrankungen bleiben Ihnen, habe ich Ihnen als Abschluss zusammengefasst meine glorreichen 7 präoperativen Interventionen, die dazu da sind, dass Sie Ihre Reise mit diesem Flugzeug dann da unbeschadet überstehen. Ich habe es auf Englisch kurz und prägnant zusammengefasst. Nummer 1, stop smoking as soon as possible. Nummer 2, stop drinking. Nummer 3, think prehabilitation. Nummer 4, correct anemia. 5, optimize heart, lung and sugar. 6, check medication. Und 7, brush your teeth. Vielen Dank.